ist wieder der sympathische Podcast von Mix
and
Match. Unter dem Motto, ein Thema,
drei Meinungen.
Ja, wie ihr hört, habe ich heute das Thema mitgebracht. Und das habe ich ja, glaube ich, letzte Woche schon erwähnt, dass zu diesem Thema ich da zufällig parallel auch irgendwas hab. So irgendwie war es doch, oder?
Ich kann mich feucht erinnern.
Aber Weihnachten. Weihnachten.
An sein Thema kann ich mich erinnern, aber ich kann mich nicht erinnern, dass du sagtest, dein Thema passe zu seinem Thema.
Ja, doch, das habe ich gesagt.
Gut.
Ich habe natürlich noch mal eine ganze Woche aufgeschrieben. Hab's auch nicht mehr durchgelesen. Das will ich jetzt heute machen. Aber gut. Und zwar geht es auch um Kirche. Um Kirche, Papst und Schwund der Gläubigen. Fand ich so schön.
Der Schwund der Gläubigen.
Bisschen Schwund ist immer.
Ja, bisschen Schwund ist im Moment wohl relativ viel. Also, ich fange einfach mal so an. Die katholische Kirche, weil ich bin ja Kathole, hängt noch heute an dem Priesterbild aus dem Mittelalter. Der wichtigste Punkt in dem 1000 Jahre alte Bild ist, dass Priester bessere Menschen seien und Gott näher stehen würde als Laie. Durch ihre Weihe können sie den Menschen die göttliche Gnade wiedergeben, in Form von Taufe, Sterbesakramente, Buße und Eucharistie, um sie damit vor der Hölle zu bewahren. Und die Menschen haben das damals auch gebraucht, weil sie schließlich alle Sünder gewesen sind. Und dass man halt auf Dauer nicht gegen die Geschichte leben könnte. Na gut, ich meine, die Menschen waren früher auch noch etwas ungebildet, das darf man ja auch nicht vergessen. Aber gut, sie haben früher gewusst, ziemlich sicher sogar, dass ihre Pfarrer, den sie hatten, auch nicht der oder das Nonplusultra des besseren Menschen gewesen ist. Also die haben ja alle gewusst, dass er auch vielleicht nur gesagt hat, ich befreie dich von deinen Sünden, hat aber selber wie trunken und den anderen nur Wasser predigt. Man hat ihn aber respektiert und sie haben damals halt einfach ein Bedürfnis gedeckt, was die Menschen damals kamen, und zwar ist schlichtweg um ihr Seelenheil gegangen. Dann, die Leute schlafen zum Beispiel schlecht, weil sie irgendwas gegessen haben, was dem Klima schadet, aber nur noch selten, weil sie gesündigt haben. Was früher eben definitiv der Fall war, und da reden wir wirklich von ganz früher. Man misst halt auch diese Priester, oder hätte sie nicht mit ganz normalen Menschen verglichen und auch nicht die gleichen Maßstäbe angesetzt. Wenn natürlich die Schlange damals vor der Beichtstühle so lang sie sind wie zu der Corona-Zeit vor der Impfzentren, dann war das wirklich auch nur um ihr Seelenheil, um ihre Sünde abzubeten, sag's mal so, oder? Dann die moralische Korruption durch die Missbrauchsskandale, die wir jetzt haben, verleiht natürlich auch viele Menschen zu sagen, ich mag einfach nicht mehr in der Kirche sein. Das ist mir alles viel zu viel und viel zu blöd. Weiß nicht, manchmal aufgeklärter oder um welche Grundsache da immer geht oder Kinderschütze und so weiter. Auch zum Beispiel so Kardinäle wie der Rainer Maria Wölki, der das Gutachten über diese Missbrauchsfälle gar nicht herausgeben wollte 2020. Er hat sie gewisse geprüft, hat er gesagt, er sei persönlich überzeugt, dass er sich korrekt verhalten hätte. Ja, weil die katholische Kirche zufolge tun ja die unter ihr stehende Priester letztlich allein dem Gesetz Gottes folge. Was sie ja besonders hervorhebt. Wegen dem sind sie ja eben immer noch trotz allem bessere Menschen. Und ein Fehltritt von einem Geweihten ist natürlich auch lang nicht so schlimm wie der von einem Laie. Aber eben auch bei der evangelischen Kirche ist es nicht viel anders. Auch da schwindet die Anzahl der Gläubigen. Das starke Auseinanderklaffen von Sterbefällen und Taufe ist natürlich auch für den Mitgliederschwund verantwortlich. Also es ist jetzt nicht nur, es ist ein demagogisches Problem, sagt man, oder? Also was halt in Zahlen messbar ist, dass nicht mehr so viele Kinder geboren werden, wie Menschen sterben. Und wenn man sich das einfach anlügt, die Austrittszahlen, das ist eine ganz interessante Sache, weil bis 1989 hat man erkannt, dass die Austritte bis Ende der 60er Jahre kaum eine Rolle gespielt haben. Aber im Zeitraum von 70 bis 75 sind viele aus der Kirche austreten, was 75 so eine richtig starke, ausgeprägte Austrittswelle hat. Die Zahlen von der katholischen evangelischen Kirche sind irgendwo ähnlich. Es gibt natürlich auch weltliche Gründe dafür, aus der Kirche auszusteigen. Das ist einmal natürlich das Geld, was jedem irgendwo fehlt. Wo sei die Kirche stört, das kann ich mir sparen, weil es wird ja automatisch dir vom Lohn abgezogen. Und es hat aber auch in den 60er Jahren damals mit diesem Hippie-Lifestyle, sage jetzt mal 60er, 70er, 68er Generation, die einfach gesagt haben, wir werden das alles, das wäre so einfach nicht mehr. Und interessant ist eben, dass 20 Jahre, also ich muss anders anfangen, 55.000, 57.000 Kirchen austritt, katholisch und evangelisch zusammen, 20 Jahre später bereits 238.000 und nochmal 20 Jahre später 465.000. Also im Moment fällt wohl die Tendenz etwas und grundsätzlich gibt es ca. 1,54 Milliarden Katholiken, davon 48% in Amerika, 75% in Südamerika, allein 27% in Brasilien, also 180.000. Und die evangelische und katholische halten sich in etwa die Waage. Ich bin ja jetzt auch wieder angesprochen worden, schon des Mehreren, wie es eigentlich aussieht, wann ich denn jetzt endlich mal aus der Kirche austritt. Ich meine, ich weiß, dass du jetzt nicht in der Kirche bist, aber mir geht es einfach grundsätzlich darum, wie seht ihr denn das? Hätte die Kirche eigentlich eine Zukunft?
Also ich bin ja 2016 bin ich ausgetreten aus der Kirche. Und deswegen hat sie auch keine Zukunft mehr. Nein, und Spaß beiseite.
Statement.
Man muss ja mal sehen, dass die Kirche an sich ja relativ stabil bleibt eigentlich. Also was die Mitgliederzahlen der katholischen Kirche angeht, als Beispiel, bleibt die ja ziemlich stabil. Der Hauptschwund ist eigentlich hier in Deutschland. Aber in Europa gab es 24 ein kleines Wachstum.
Ja.
Ich glaube 740.000 Neumitglieder.
Es ist ein kleines bisschen hochgegangen.
Genau, also ja. Es hat den Trend ein bisschen umgekehrt, aber natürlich in Afrika ist der größte Zuwachs, glaube ich, mit über 3% im Jahr. Und dann hat eben, du hast glaube ich schon gesagt, Südamerika,
ja.
Jetzt unheimlich viele.
Ja.
Da wächst die Kirche eigentlich. Daher denke ich schon, dass sie eine Zukunft hat, ja. Also ich glaube nicht, dass die katholische Kirche in absehbarer Zeit die Füße streckt.
Sag ich also mal so. Jede Kirche, denke ich.
Oder
ich
überhaupt
denke, ich denke nicht nur die katholischen oder die evangelischen, ja. Es gibt die Zeugen Jehovas, es gibt ja alle möglichen Glaubensrichtungen, oder? Aber ja. Ich glaube tatsächlich explizit so diese katholisch-evangelische Kirche in Deutschland hat gar keine so große Zukunft mehr.
In Deutschland, ja.
In Deutschland, definitiv. Also klar, ich meine, wenn schlimme Zeiten kommen, dann sagt jeder, oder wenn es einem dreckig geht, oh Gott, warum denn mir, oh Gott. Also ist ja dann zwar vielleicht nicht unbedingt ein Gebet, aber doch irgendjemand, wo die Leute sagen, naja, vielleicht hilft er mir doch, ich bete halt mal. Wie viel sind ja früher in die Kirche gerannt, auch wenn es irgendwie in den Dreck gegangen ist. Also der Trend zur Kirche war ja eigentlich immer da. Achtung!
Ich liebe dieses Geräusch. Und wir predigen nicht Wasser, nicht Wein, sondern Sekt.
Genau.
Also, da ich ja jetzt erst letzte Woche, also diese Woche, in Italien war, auch in Rom, und mein Mann dann unbedingt zum Vatikan wollte, also Vatikan sehen wollte, wir sind dann da auch hingelaufen. Jetzt, sage ich mal, sind das ja nicht Gläubige, es waren Menschenmassen.
Massen, ja.
Da geht es aber zum Teil ja auch nicht nur um Glauben, sondern es geht ja auch um das zu besichtigen, um das gesehen
genau.
zu haben, wie jetzt mal
alte Gemäuer und so.
Genau, wie mein Mann das ja auch sehen wollte. Und ich fand einfach erschreckend, also wir sind nicht rein, wir sind nur wirklich hingelaufen und haben uns von außen angeguckt, weil mittlerweile die Kirche sich ja auch, weiß Gott, wie schützen muss. Das heißt, du hast da heute eine Anlage wie am Flughafen, du wirst gescannt, wenn du rein willst, du musst Eintritt zahlen.
Mittlerweile.
Und ja, ja, und auch sonst viele Kirchen oder gerade wenn wir irgendwo unterwegs sind und du siehst einen Dom, mittlerweile musst du ja 5 Euro oder noch mehr Eintritt bezahlen, um rein zu dürfen. Wo ich sage, zum einen finde ich, das ist nicht mehr der Sinn der Kirche, weil eigentlich sollte ich da reingehen dürfen
offen
als gläubiger Mensch.
Ja,
dass natürlich. Jeder rein kann. Und es waren ja eigentlich früher auch Schutzräume, es waren ja Schutzhäuser auch, die Kirchen. Und dieser Sinn hat sich natürlich unheimlich gewandelt. Und wenn ich jetzt heute auch höre, dass Kirchen da Vogue predigen, und kann ich mir auch vorstellen, dass auch ein Grund das ist, um die Kirche zu verlassen. Was die jetzt wahrscheinlich in Südamerika, weiß ich nicht, aber ich vermute es einfach mal, Afrika, Südamerika und so weiter nicht predigen, wie bei uns. So dieses Queere und
wahrscheinlich
in Amerika auch, da habe ich auch schon mitbekommen, dass sie da queer predigen. Und ich finde jetzt gerade in der Corona-Zeit hat sich die Kirche sowas gegen die Menschen gewandt.
Ja.
Wo ich einfach sagen muss, zu Zeiten der Pest waren die Kirchenhäuser offen, man hat die Pest behandelt, man hat Leprakranke behandelt, man hat ganze Insel mit Leprakranken. Und wer hat dort gearbeitet? Die Nonnen, die Priester, die haben sich um diese Menschen gekümmert. Und das ist einfach heute nicht mehr so. Also diese Kirchen sind mittlerweile auch in so einer weltlichen Ideologie.
Ja gut, ich meine, das waren sie irgendwo schon immer. Ne? Sie haben auch schon immer Politik mitgemacht.
Natürlich, ja.
Das unumstritten, sie hatten ja oder haben ja auch immer noch wahnsinnig viel Geld, wahnsinnig viele Besitztümer. Also wenn ich jetzt denke, von jedem unserem Schürebürzler wird erwartet, dass man irgendwie für irgendjemanden irgendwas spendet. Ne, weil wir ja schließlich können von unserem Geld, das wir verdienen, was spenden, dass natürlich die Kirche auch Kindergärten unterhält. Verstehe ich schon. Oder
irgendwelche
Seelsorgeeinheiten und so. Ja. Natürlich, klar. Aber wenn die Kirche, weißt du, ich denke dann halt immer nur, wie es geheißen, Jesus predigte, wirf dann alles hinter dich und folge mir nach, bla bla. Also hab nichts und sei glücklich, wie es heutzutage eigentlich auch schon wieder predigt wird, nur von einer anderen Seite her. Aber die Kirche hat wirklich ein Wahnsinnsgeld zur Verfügung. Ich weiß gar nicht, wo das anfließt. Wo tun die das an? Die können nicht. Also ich weiß, in Frankreich werden die Priester nicht bezahlt mit dem Salär, mit dem Lohn, sondern die müssen selber gucken, wie sie schlagen. Die gehen vielleicht, was weiß ich, ihre Wohnung, wo sie zahlt kriegen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau. Aber einen richtigen Lohn, wie jetzt in Deutschland Priester, haben sie nicht. Und die müssen selber gucken, wenn sie scheiße predigen, kommt auch keiner, also verdienen sie ja nicht an die Kollekte.
Wird in Frankreich, weil das weiß ich einfach nicht, praktisch die Franzosen zahlen nicht automatisch wie wir eine Kirchensteuer?
Ich meine nicht, aber das müsste ich nochmal nachlesen. Also okay. Ich habe mich jetzt eigentlich eher um das Deutsche, weil ich ja eben auch Deutsche bin und mit dem Gedankenspiel aus der Kirche austrete, mich natürlich eher jetzt mit hier befasst, logisch. Man müsste es mal nachgucken.
Ja, aber man kann mir mal so ein Beispiel, ist ja die Erzdiözese Freiburg, die haben mit 1,8 Millionen Katholiken eine der größeren Erzdiözesen ist in Deutschland und ein Vermögen ungefähr von, man weiß es ja nicht genau, man schätzt es nur ungefähr, also von mindestens eine Milliarde, wenn nicht noch mehr, wahrscheinlich eher deutlich mehr, das die verwalten und besitzen. Allerdings, und das muss man auch wieder sagen, 29.000 Mitarbeiter hat die Erzdiözese Freiburg. Alles in allem.
Wie gesagt, das sind Kindergärten.
Kindergärten, Caritas, etc. Ja, genau. pp. Ne, das könnte da alles dann drunter genommen. Das ist die Oberleitung. Und so sieht es natürlich bei vielen Erzdiözesen, gerade in Deutschland, aus, dass die echt Kohle haben können. Richtig
Geld. Ja,
können.
Richtig Geld.
So Bamberg rechnet man, glaubt man, mit fast 3 Milliarden und so Zeug. Ne? Also,
ja, gut, deswegen haben die ja goldene Wasserhähne, oder wie war das?
Ja, das war ja dieser eine.
Ja, von
der Herz, oder wie ja, genau. Wo dann die für 810 Millionen das als den
genau.
seinen neuen Bischofssitz hat bauen lassen.
Genau. Und da muss ich halt einfach sagen, in meinen Augen gut, ist einfach nett. Also ich finde das einfach total übertrieben. Die könnte auch in einem normalen Haus leben. Klar, die Kirche, wo ja auch viel durch... also früher haben ja die Leute, wenn sie Kohle kamen und sich ihnen was Gutes widerfahren, weil es kam ja dann alles von Gott, irgendwie eine Goldstatuette gespendet oder sonst irgendwas. Also das war jetzt nicht nur rein von den Gläubigen, sondern auch wirklich von Leuten, die Geld kamen, dass die Kirche zum Teil so prunkvoll aussehe.
Ja, natürlich.
Ja, und die Kirchen wurden gebaut... Auch natürlich mit vielen Handwerkern, die das ja freiwillig und als Buße.
Als Gotteslohn.
Als Gotteslohn, so, ja. Genau. Also die haben einfach da mitgearbeitet, die haben keinen Lohn und nichts dafür gekriegt zum Teil. Die haben einfach so praktisch ihren Sonntagsdienst verrichtet und haben da mitgearbeitet.
Ja. Also ich habe jetzt gerade nachgelesen, genau. In Ländern wie Frankreich, Polen, Niederlande, England und USA wird keine Kirchensteuer erhoben. Die dortigen Kirchen finanzieren sich vorwiegend aus Spenden oder finanziellen Hilfen aus dem Ausland, zum Beispiel aus Deutschland.
Wir zahlen auch da wieder.
Ja.
Natürlich, klar. Wo sonst?
Ja.
Wir sind ja die Geldmarie von der Welt. Ne?
Ja, Geldgeber hoch
drei. Also ich glaube, dass die Kirche natürlich, also für mich war die Kirche schon immer ein überholtes Konstrukt, das einfach in die heutige Zeit für mich absolut nicht mehr passt, die Kirche. Aber Glauben ist immer wichtig für Menschen und Glauben wird es immer geben und... Ja, ob ich jetzt an Gott glaube, an den Baum glaube, an den Himmel glaube, an den Eiffelturm glaube, an den Eiffelturm, den heiratet,
ja,
was weiß ich. Also,
oder an den menschengemachten Klimawandel,
kann man auch glauben. An den klimagemachten Menschenwandel. Nein, also ich denke mir schon, klar, Glaube ist einfach das Wichtige für Menschen, aber diese Kirche, auch mit ihren karitativen Einrichtungen ist völlig in Ordnung, aber da machen sie dann vielleicht doch noch zu wenig, wenn sie so viel Geld besitzen, entschuldige. Ja. Es gibt Menschen auf der Welt, die verhungern, es gibt so viel Leid. Und wenn dann ein Papst kommt und den Hungernden sagt, ich segne euch, davon haben sie nicht gegessen. Nee. Also,
aber sie haben ein Seelenheil erhalten.
Ach, wie schön.
Ja, das ist, es geht ja um Körper, Seele und Geist.
Ja, nicht? Also meine Mama hätte mir immer und ganz...
Die
ganz
Kirche gibt kein Essen, sie gibt Geistliches.
Ja, sie hat, ja gut, aber früher hätten sie auch arme Speisungen gemacht und so. Also, ja,
machen sie mit
auch. Heute noch die ja. Tafel, ja. Also so, ja. so Armensuppe, ja. Suppenküche, Wahnsinn, danke, auch. Suppenküche meinte ich.
Ja, oder auch die vom Rote Kreuz, das ja auch relativ kirchlich angehaucht, ich sage jetzt mal, irgendwelche Kleiderspende oder sonst was. Wobei mit einer Kleiderspende mittlerweile ja auch der richtige Schindlutertriebe wird, das muss man auch dazu sagen.
Ja, mit allem.
Ja, ja. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ah, meine Mama hat mir immer sehr interessante Geschichte erzählt. In der damaligen Zeit, da war sie selber noch Kind, also muss in noch im Weltkrieg sehen, sie noch im Zweiten. Wäre ein Kind zum Metzger geschickt worden und hätte gesagt, sie möge doch bitte frage, ob sie vom Metzger ein bisschen Wurst könnte haben. Und soll aber auch schön sagen, wenn er ihr was gibt, vergelt's Gott. Also vergelte es Gott. Also er soll das Seelenheil oder wie auch immer an ihn weitergeben. Und dann hätte er da Wurst drauf bogen und Wurst drauf bogen und die Waage ist einfach nicht nach oben geschnellt und sie hätte Biege voll Wurst mit reinbracht. Für das eine vergelt's Gott. Und deswegen wäre es so wichtig, dass man betet und an Gott glaubt. Wobei meine Ältere glaube immer auch noch nicht an die Evolution, sie glaube immer noch an die Geschichte, dass Gott Himmel und Erde erschaffen hat.
Ja.
Und so weiter.
Ist ja auch so.
Ah, genau. Okay, gut, dass du mir das jetzt doch sagst, oder?
Genau, und eigentlich sind ja gar nicht alle Sünder, sondern nur die Frauen, ne? Das muss man auch mal festhalten.
Wir?
Ihr habt ja schließlich die verbotene Frucht gegessen und nicht wir.
Na, von wem kam es? Von dem Kerl.
Ja, gute.
Und denk dran, wir sind wegen Obst aus dem Paradies geflogen, nicht wegen Fleisch.
Das haben heute allen Vegetariern hier gesagt.
Nee, also wie gesagt, ich hader immer noch wegen mit mir, ob ich es tatsächlich soll machen oder nicht. Ja, aber scheitert auch an meiner Bequemlichkeit, ganz ehrlich.
Und wie hat mein Kollege immer gesagt, natürlich glaube ich an Gott, aber das Bodenpersonal kann mir gestohlen bleiben.
Ja. So, genau.
Fand ich auch gut.
Und, nee, wenn du damit haderst, also es geht ja hier wieder mal eigentlich ums Geld.
Ja, sicher.
So, das ist ja mal Punkt 1, weil diese Kirchensteuer bezahlst du ja und du sagst dir halt, für was, also soll ich denen noch Geld geben? Weil glauben kann man ja auch ohne in der Kirche zu sein, ohne
natürlich
irgendwas. Also man kann ja auch beten ohne,
ja,
dass man in der Kirche ist oder in irgendeiner Sekte Mitglied oder sonst irgendwas. Wie gesagt, also von daher muss das jeder für sich selber entscheiden. Ich habe auch damals gesagt, ich finde es eigentlich zum einen eine sinnvolle Sache zum Unterstützen, weil sie eben karitative Sachen machen. Heutzutage sage ich, nee, die haben wie gesagt genug Geld. Wenn ich was Karitatives machen will, dann spende ich direkt an den Verein, an den ich was spenden möchte, wie so Tierschutz oder so. Da weiß ich, mein Geld kommt direkt bei denen an.
Also nur ganz kurz die Zahlen, wen es auch immer interessiert. Im Jahr 2022 hätte die katholische Kirche in Deutschland lautere Studie etwa 6,8 Milliarden Euro an Kirchensteuer eingenommen. Zusätzlich kriegen sie jährliche Staatsleistungen vom deutschen Staat in Höhe von etwa 248 Millionen Euro. Das Gesamtvermögen der katholischen Kirche ist sehr hoch, setzt sich zusammen aus Immobilien, Anlage, Wertpapiere und andere Vermögenswerte. Schätzungen zufolge könnte das Vermögen in Deutschland bis zu 200 Milliarden Euro betragen. Und nur ein Teil davon ist in der Bilanz der einzelnen Diözese sichtbar.
Richtig.
Sie ist außerdem in Deutschland der größte private Grundbesitzer und besitzt mehr als 8250 Quadratmeter Land. Also das mal nur so zur Info am Rande, oder?
Ja, das Wertschaft ist
Quadratkilometer, oder?
Quadratkilometer, Entschuldigung, Quadratkilometer. Mein Ablesefehler. Spende kriegen sie natürlich auch immer wieder. Also irgendwelche alleinstehende alte Dame, die das Vermögen angehäuft haben, die sagen dann, ich bin sehr gläubig, es kriegt alles die katholische Kirche. Oder die müssen auch, glaube ich, keine Erbschaftssteuern zahlen für das.
Sind ja
befreit davon.
Ja, auch die Einnahmen, glaube ich, der Kirche zu steuern.
Sind auch eigene Medien und Bauunternehmen, die zusätzliche Einnahmen generieren, was man so eigentlich vielleicht gar nicht wirklich weiß.
Ja, ja.
Also, wie gesagt, ich denke, wenn die katholische Kirche ihr komplettes Geld würde ausgehe, jetzt mal nur so gesetzt den Fall, alles flüssig machen würde, was ja auch immerhin, bräuchte auf dieser Welt kein einzelner Mensch mehr auch nur irgendeinen Hunger sterbe oder sonst irgendwas.
Ja, also die, ich habe mal...
Ja klar, weil sie ja immer wieder Einnahmen haben. Also es ist ja nicht, der Topf wird ja nie leer in dem Sinne. Ja.
Es gab mal so ein Interview mit dem Chef der Vatikanbank, ne, die ja eigentlich auch dann verantwortlich sind, das Gesamtvermögen der Kirche in irgendeiner Form zu verwalten. Und er hat auch gesagt, dass das gar nicht möglich ist, weil das Gesamtvermögen einfach überhaupt nicht verifizierbar ist, ne, weil so viele auch Kunstgegenstände und so viele... Und die ganzen, gut, Grund und Boden und Bauten und so, das lässt sich ja noch irgendwo klar machen. Dann natürlich Kontostände auch, das ist auch kein Problem. Aber eben die anderen Sachen, die Skulpturen, die in den Kirchen hängen, die Wandmalereien, die ganzen Bilder und, was die natürlich alles besitzen, das ist ja unendlich, ne? Mhm. Daher lässt sich ein Vermögen von der Kirche, sagt er, nicht mehr schätzen. Aber eines ist sicher, hat er gesagt, jeder Großkonzern oder beziehungsweise alle DAX- und Nasdaq-Unternehmen zusammengenommen haben lang nicht das Vermögen der Kirche.
Mhm, ja.
Lang nicht das Vermögen der Kirche. Und da hat er auch BlackRock mit eingenommen und die haben ja schon ein paar tausend Milliarden.
Ja.
Also von dem her. Also aber eben, man kann es kaum verifizieren und man kann es auch so gut wie gar nicht in Geld wieder Geldwert machen, ne? Also das heißt verkaufen.
Da verkauft man die Sixtinische Kapelle.
Ja,
ja eben.
Unschätzbar, oder? Also
ganz, ja. Nee, genau. Aber was machst du da draus?
Ja, ja.
Wohnzimmer, Partyraum.
Museum.
Ja, genau.
Und zwar eins, was keinen Eintritt kostet.
Ja. Also wenn ich es kaufen würde, würde es Eintritt kosten, und zwar mehr als jetzt. Ja, hey, hallo? Umsonst ist der Tod und der kostet das Leben.
Genau. Ja. Also wie gesagt, mich hat das Thema einfach beschäftigt, weil ich immer wieder vor diverse Leute darauf angesprochen werde, wann tritt jetzt endlich aus. Ich hadere einfach noch mit mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Richtige ist. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich richtig ist, dieses ganze Geld, was mir automatisch vom Lohn abgezogen wird, noch weiter dahin zu spenden, weil die haben schon genug.
Deswegen sag ich, also ich bin der Meinung, ich spende es jetzt lieber direkt an eine Organisation, wo ich sage, das bringt mir mehr, wie es der Kirche zu geben.
Mhm. Ja, ich habe einfach gesagt, ich will Steuern sparen. Also die einzigste Steuer, die du wirklich, wirklich wegradieren kannst, ist die Kirchensteuer. Ne?
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, da gehe ich raus. Ne? Und ich habe keinen Kontakt zur Kirche, brauche auch keinen. Und wenn ich mal auf irgendeinem Grund wieder eine Glaubensgemeinschaft beitreten möchte, weil ich glaube und Gleichgesinnte suche, das ist ja der Hintergrund, das ist ja bei meiner Schwester, die ist ja in der Freien Evangelischen Kirche irgendwo in der Gemeinde, da bei Bremen, und die macht es natürlich hauptsächlich aus dem Grund, damit sie mit Gleichgesinnten, also auch Gläubigen zusammen diskutieren, beten etc., dass man da halt so eine Gemeinschaft hat. Mhm. Ne? Ist ja auch verständlich und kann man nachvollziehen, wenn man nicht alleine im stillen Kämmerchen nur beten will, sondern einfach sich auch austauschen möchte mit Menschen, die ebenfalls gläubig sind. Und das ist für sie jetzt zum Beispiel der Hintergrund, warum sie in so einer Gemeinde ist. Katholische Kirche, sie ist auch katholisch getauft, aber das war für sie dann eben nicht mehr tragbar aufgrund des Verhaltens und der Geschichte der Kirche. Also hat sie halt sich dann entschieden, zu den Freien Evangelischen Gemeinde sich zu suchen.
Was auch richtig ist, weil wir werden geboren. Wenn wir geboren werden, werden wir erstmal in irgendwas hineingeboren. Also wir können uns ja nicht frei entscheiden. Uns wird ein Name gegeben, gut, den könnten wir heute dann wenigstens noch ändern, aber früher einfach, man bekam sein Land, das hast du dir schon nicht ausgesucht, deine Eltern hast du dir nicht ausgesucht, deinen Namen hast du dir nicht ausgesucht und deine Religion wurde da auch gleich noch reingepresst. Meine Kinder sind nicht getauft, weil ich immer gesagt habe, irgendwann sind sie alt genug und wenn sie sich dann entscheiden für den Glauben, dann können sie da reintreten, gehen, machen, eben weil sie eine Glaubensgemeinschaft suchen oder eine Gemeinschaft. Aber warum soll ich ihnen schon von Kind, also von Baby an meine Religion aufdoktrinieren? Also das ist für mich etwas, was dann ein Mensch doch irgendwann selber entscheiden.
Ich meine, früher war das ja auch völlig normal, da ging es ja auch den Leuten wirtschaftlich und gesundheitlich sehr viel schlechter, dass sie dann damals ihre Kinder getauft haben, damit sie dann ins Königreich Gottes eingehe, damit sie also nicht als verlorene Seele irgendwo durch die Gegend wandern, sage ich jetzt mal. Das war ja völlig normal.
Ja.
Und selbst wenn du nicht in der katholischen Kirche warst, selber als Eltern, hast aber ein Kind geboren, hast du dein Kind trotzdem könne katholisch taufen lassen. Also bei der Taufe wurde da nicht danach geguckt. Bei der Eheschließung ist dann wieder ganz was anders, mittlerweile auch besser, aber bei uns war es früher auch so. Mein Mann ist jetzt nicht katholisch, ich bin katholisch. Wir mussten dann eine ökumenische Hochzeit feiern, damit man überhaupt quasi in die Kirche konnte. Wo ich auch sage, also finde ich irgendwie Blödsinn. Dann bei der Taufe vom letzten Kind ging es dann auch darum, wir hatten zwei Paten, die das gerne gemacht hätten, waren aber beide evangelisch. Und dann musste unser Pfarrer bei der Erzdiözese in Freiburg eine Eingabe machen, ob die das erlauben, dass ein katholisches Kind zur Taufe zwei evangelische Paten bekommt, wo ich sage, wieso sollen die Evangolen jetzt schlechter sein als die Katholen? Ich verstehe das nicht. Es glauben beide an Gott. So viel weit weg ist ja eigentlich der Glaube an sich nicht. Mit Kirche, mit Eucharistiefeier, mit allem Gedönse. Ja, aber da musste dann auch eben erst angefragt werden.
Aber da merkt man doch schon, dass es gar nicht mehr um Glauben geht. Es geht doch nur hier um Besitz und Machtanspruch. Ja. Weil ich hatte da früher mit meiner Mutter auch viele Diskussionen, weil meine Mutter auch sehr, sehr, sehr gläubig war. Und ich ihr dann auch gesagt habe, für mich ist die Bibel ein überholtes Buch. Das gilt heute gar nichts mehr. Und wenn ich jetzt sage, eben, jetzt gehe ich nach Südamerika, da gibt es noch irgendwelche Urstämme, die glauben an die Sonne, weil das ist ihr Sonnengott. Und dann ist da, die haben eine komplett andere Geschichte, wie die Welt entstanden ist. Warum haben die weniger Recht als die Katholiken? Also ich kann doch diesen Menschen nicht das Recht absprechen, dass sie vielleicht die wahre Entstehungsgeschichte haben in dem Sinne.
Das waren ja alles Ungläubige.
Ja, genau. Also allein schon dieses Ungläubige, also und zwar in jeder Religion, das ist mir jetzt egal. Also wir reden jetzt zwar über den Katholizismus, aber es gibt natürlich auch bei den im Islam sind alles andere, die nicht an Allah glauben, Ungläubige. Was soll das? Alle glauben doch an irgendetwas.
Ja. Auch wenn man sieht, wo wir in Tel Aviv waren, wie da diese ganzen Religionen ja doch relativ friedlich miteinander lebten, als wir dort waren.
Ja, in Jerusalem, gerade in Jerusalem.
Oder auch in Jerusalem, was uns ja erzählt wurde, was man ja auch gesehen hat. Oder weil die Geschichte an sich war ja schon sehr spannend, dass man quasi dort gelaufen ist, wo der Jesus das Kreuz trug. Ja. Das war ja schon eigenartig, so auf diese Wege zu laufen, wenn es denn stimmt. Das sei jetzt auch mal dahingestellt, oder? Aber ja, es stimmt schon, warum sollte man nicht jedem seinen Glauben lassen, dem Hinduismus, den was es auch immer ist, keine Buddhismus, Ahnung.
Was genau, auch immer.
Was es alles gibt,
Taoismus,
oder?
Es gibt ja so viele Formen.
Ja.
Und einfach...
Mekka gibt es natürlich auch als älteste Naturreligion.
Ja, und warum können diese... Also das ist immer etwas, was mich an Religion, an diesem Konstrukt Religion stört, ist, dass die sich bekriegen.
Mhm.
Also, dass man den anderen überzeugen muss.
Mit Gewalt.
Ja, zum Teil mit Gewalt. Komm auf meine Seite, weil wir sind die besseren Menschen. Nein.
Bei mir sieht der Himmel viel schöner aus als bei dir.
Ja, genau.
Ja, das liegt ja aber auch daran, dass natürlich all diese Religionen, ob das jetzt das Christentum ist an sich, also ja nicht nur die katholische Kirche, auch die orthodoxe Kirche etc. pp., als auch der Islam etc. pp., der Buddhismus teilweise, Hinduismus, alle diese Religionen beanspruchen ja die Wahrheit für sich.
Ja, genau.
Bedeutet natürlich, dass alle anderen, die was anderes behaupten, Lügner sind.
Ja.
Ne? Und das hat ja auch mal, ich glaube, selbst der Peter Paul, der vorletzte Papst und auch der Ratzinger haben das ja bekräftigt, dass nur sie
die Wahrheit besitzen.
Genau, besitzen. Und dass alle anderen eben das halt nicht haben. Punkt. Und damit ist ja das schon alles gesagt. Ne? Das sind ja alles Lügner und sind dann damit auch schlechtere Menschen, weil sie nicht nach den von den großen Predigern und Päpsten etc. pp. Vorgelegten Glauben leben. Ne? Also können sie ja keine guten Menschen sein. Ne?
Ja, oder wenn ich auch einfach nur an diese...
Die ganzen Religionskriege, ja, auch der 30-jährige Krieg, ne, der ja den Ursprung in der Reformation hat, ne, der wurde ja nicht geführt, weil, weil es um diese Glaubensgeschichte ging, da wurde ja nur um Geld und Boden geführt. Ne? Das war ja nur ein Vorwand schlussendlich, um die große Schlachten zu führen und zu erobern. Ne? Deswegen haben ja auch Fürsten dann gesagt, die streng katholisch waren ihr ganzes Leben, auf einmal sind wir evangelisch. Die wurden nicht evangelisch, weil sie das bessere Glauben fanden, sondern die wurden evangelisch, weil sie daraus ein Machtpotenzial erschließen konnten. Punkt.
Das war genau.
Ja, genau. Und so geht es überall und so ist es auch jetzt bei den jetzigen Diskussionen, sagen wir mal Juden und Arabern, ne? Also sprich, Entschuldigung, Araber, Islam, den Islamgläubigen, weil sie das Judentum halt einfach verteufeln, aber der wahre Grund ist, sie wollen natürlich an den Besitz der Juden, Punkt. An nichts anderes.
Ja, und die Juden wollen an den Besitz der Araber.
Und die also, Juden an den Besitz der Araber,
genau,
ja.
Genau, die wollen an das Land ran.
Die wollen an das Land ran.
Also genau. Und der Glaube ist der Vorwand, weil das ist ihnen ja mal versprochen worden. Da heißt es dann, bei genau. das Land ist ihnen versprochen worden, deswegen wollen sie es zurückhaben. Die Araber wiederum sagen, oder der,
das Land gehört uns, wir sind schon immer da. Uns,
genau, ja. Also raus mit euch. Aber das wiegelt sich ja dann zu so einem Hass auf. Man entwertet Menschen eben, wie du sagst, mit als Lügner, als Ungläubiger, als nicht lebenswerte Menschen.
Ja, als niedrigeres
als
Wesen.
Als niedrigeres ja. Wesen. Also wie allein aus diesem Grund kann ich keiner Religion zustimmen.
Genau.
Aus diesem Grund bin ich der Meinung, Religion für mich, nein, danke. Ich ja. Macht mich aber nicht zum Atheisten, also es macht mich nur zum Agnostiker.
Ich denke dann auch immer noch an diese Hexenverbrennungen von der katholischen Kirche, oh. Die ja damals... sehr arg. Ja, natürlich muss man aufpassen.
Weil die meisten Hexenverbrennungen gingen nicht von der Kirche aus.
Ja, aber der Beginn schon, oder?
Also in Spanien Jein, ganz böse, die Inquisition. Da war es wirklich aus religiösen Gründen.
Im Jein, zum, weil, also der, was man der Kirche als ankreiden muss, ist, dass der Hexenhammer, der damals rauskam, es war ein Buch, ein Bestseller sozusagen,
ja.
Der Hexenhammer, der damals, dass der vom Papst als richtige gesetzliche Vorlage imbittiert wurde und gesagt hat, ja, das Buch ist richtig und was da drin steht, ist richtig. Und auf Basis von dem konnten dann auch nicht nur die Inquisition, sondern vor allem eben aber auch
Die weltlichen Gerichte
dann rumzünzeln, wie sie wollten, ja. Mehr oder weniger. Also, und die Inquisition hat zwar gewütet, das ist richtig, aber viele, das habe ich erst vor kurzem gelesen, selbst, also in gesamthaft, natürlich je Region war es ein bisschen unterschiedlich, aber gesamthaft wurden die meisten Inquisitionsprozesse freigesprochen.
Mhm. Ja, es wurden unheimlich viele, das habe ich auch letztens gehört in einem Geschichtspodcast.
Über 80%.
Ja, dass viele nicht beweisbar waren, dass die Frauen Hexen sind. Bei uns
und Männer auch. Es
gab ja, bei uns, es gibt ja noch ganze Protokolle über diese Hexenprozesse, mit Aussagen, mit allem niedergeschrieben. Aber es war ja, wie gesagt, auch gar nicht so schlimm in Deutschland. Also, wo wir das mal denken, es war ja eigentlich wirklich eher in Spanien und so da. Die waren richtig gewütet. Also, da war es um einiges
brutaler. In Italien war es wohl gar nicht so dramatisch.
Da war es auch nicht so dramatisch, obwohl da der Papst hockt.
Ja, eigentlich hat der Papst ja sogar, also irgendein Papst, du weißt nicht welcher, hat dann mal eine Bulle erlassen, dass das nicht mehr stattfinden darf, ne, diese Hexenverbrennung. Aber es hat irgendwie keinen interessiert.
Ja, die letzte Hexenverbrennung in Europa fand ja in der Schweiz statt.
Ja.
Das war die letzte Hexenverbrennung, also die ist schon gar nicht so lange her, 100 Jahre oder so.
In Deutschland, also sagt, man, das wäre die letzte, aber es ist nicht eindeutig datiert und nicht eindeutig beweisbar, am 2. April 1756 in Landshut. Es gab zwar 1807 auch nochmal auf der Insel Pöhl eine Hinrichtung, aber man weiß als manchmal gar nicht ganz genau. Und ich meine, damals gab es ja auch kein Telefon und nichts. Also bis so irgend so eine komische Depesche von irgendjemandem da war, ging es natürlich eine gewisse Zeit.
Ja, ja, klar. Das hat damals ein paar Monate gedauert, bis mal jemand Bescheid wusste. Und dann hat er es noch auf die Seite gelegt, wenn er nicht einverstanden war, und hat es dann noch mal ein paar Monate liegen lassen. Ne?
Ja.
Und da kommen doch mal schnell ein Jahr oder zwei zusammen. Ne? Das war damals nicht unüblich. Aber was halt damals auch war, der Reichtum war ja eine Sünde. Ne?
Reichtum
war eine Sünde.
Ja.
Und wer reich war, das hat ja Jesus gesagt, eher geht ein Elefant oder ein Kamel ein durchs Kamel. Nadelöhr, genau.
Als ein Reicher ein Zimmelreich.
Ja, genau. Und auf Basis von dem wurde ja der Reichtum auch als Sünde. Was natürlich den Vorteil hatte in dieser Zeit, dass die Reichen, am Beispiel vom Fugger, ne, dann natürlich Dinge gemacht haben, Fugger-Areal in Augsburg, kann man jeder mal googeln, was das ist, wer es nicht weiß, eben unter der da natürlich sehr, sehr, sehr viel Geld investiert hat und nicht nur er, viele, viele von diesen Reichen ins Volk und als sozusagen Türöffner, dass das Nadelöhr ein bisschen größer wird.
Genau, wie ich das auch in irgendeinem Podcast erzählt habe, früher mit den armen Leuten. Also Bettler waren eigentlich sehr gut gestellt, weil jeder Reiche hat dem Bettler was zugeschmissen, weil das war einfach, sollte kein Armer auf der Straße leben und nichts zu essen haben. Ja. Die Reichen haben Suppenküchen und alles unterhalten.
Armenhäuser etc.
Genau, ja. Also die haben da unheimlich viel gemacht. Also den Bettlern ging es eigentlich wohl im Mittelalter rum ziemlich gut, weil die Reichen sich bemüßigt fühlten, da viel zu tun, damit sie ja eben Buße tun,
ja,
und
wiederum für Seelenheil. Ja.
Genau. Erst als das dann abgeschafft wurde, also als man das dann nicht mehr so beachtet hat, ging es dann auch den Bettlern. Dann musste man auch noch dann wirklich diese Armenhäuser, da musste die Regierung ran, also die Staaten.
Wohl die Reichen damals ja zum Teil schon extrem reich waren, deutlich reicher in Kaufkraft, deutlich, deutlich reicher als heute. Ne?
Ja.
Also gegen den Fugger ist wahrscheinlich sogar noch der Elon Musk eine arme Kirchenmaus. Ne?
Im Verhältnis
gesehen, zur Kaufkraft, ja.
Ja, ja, ja.
Natürlich immer gesehen. Ne? Man sagt ja zum Beispiel, dass der Medici, die Familie Medici ein Vermögen hatte von wahrscheinlich 10 bis 13.000 Milliarden umgerechnet auf Kaufkraft heute. Ja. Also gewaltig, ne? Alleine.
Wahnsinn.
Ja, ja. Die hatten da schon auch nochmal andere Kohle im Sack. Aber vielleicht wäre das auch heute wieder gut, dass man da sagt, statt Reichensteuer, die Reichen müssen den Armen Gutes tun, ne? Und wieder Vermögen ins Volk einbringen. Ne?
Ja gut, es gibt halt leider heutzutage viel zu viele Arme, die einfach auch nicht arbeiten wollen. Also, und es hat ich habe bei uns, ich rede immer nur von bei uns, ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wo ich neu geschafft habe, und da kamen auch Leute, die sollten sich bewerben, weil sie arbeitslos gewesen sind und wollte einfach nur den Stempel. Machst du mir Stempel, dann brauche ich nicht arbeiten. Und das gibt es heute noch, aber in sehr viel höherem Maße wie früher. Tatsächlich.
Naja, ja, das gut, hatte aber ich, heute lohnt sich ja Arbeit noch. Ja, kaum noch. Also, tut mir leid.
Als ich meine Firma noch unten in Haltingen hatte, ist sicherlich einmal, bin ich zweimal im Monat einer reingeschlurbt, ne, mit so einem Arbeitsamtzettel, wegen dem Stempel, das ist bei mir beworben. Ja, genau. Und ich wurde nicht angenommen von dir, sozusagen. So,
als Nachweis,
Nachweis, ja. Wo ich natürlich immer gesagt habe, nee. Ja.
Machen nee, nicht.
Geben Sie mir mal Ihren Namen, den schreibe ich mal auf. Ich rufe mir mal die Tussi vom Arbeitsamt an und gebe dir mal Bescheid, dass sie so schnell wie die. War die schnell draußen? Ganz komisch.
Ja. Rennen Sie besser wie die Hase, obwohl Sie vorher boom können laufen, oder?
Ja. Ganz komisch, nicht?
Ja.
Nee, das fand ich damals schon frech und absolut Ding. Ja, glaube ich, wir zahlen das ja. Ne?
Ja.
Wir Steuerzahler, ne? Das dann verteilt wird an jemanden, der keinen Bock hat.
Ja, und vor allen Dingen zahlt es jeder, auch wenn einer keine Kirchensteuer zahlt, ne? Weil ja von den Steuern, die der Staat einnimmt, Deutschland, werden ja auch wieder eben, wie wir vorhin gesagt haben, kirchliche Projekte in Schlaglicht und auf der ganzen Welt finanziert.
Ja, eben.
Das kommt also die Kirche müsste sich eigentlich mit dem Vermögen, das er hat, komplett selber tragen.
Ja.
Das heißt, die müssten also keine Steuereinnahmen.
Absolut
nicht. Kirche müsste wie in anderen Ländern.
Also wenn sie jetzt schon anfangen, dass ich im Dom 5 Euro Eintritt zahlen muss, dann bitte keine Steuern mehr. Weil da zahle ich es ja schon, wenn ich wo rein möchte.
Ja,
oder also, wie du auch, ja schon genug.
Wie du auch seit ich zu Corona zieht, da einfach Kirche zugesperrt, weil halt Versammlungsverbot und bla bla bla.
Ja, wo doch die Kirchen also die waren.
Ja.
Ja, da hätte sich müssen die Kirche gegen...
Dagegen auflehnen, ja.
Genau.
Aber sie hat schön brav gekuscht und das tut sie heute noch mit dem queeren und woken
Sie hat ja auch beim Adolf gekuscht, sie hat und, klar, damit sie nicht
genau
komplett den Boden verliert. Ne?
Ja, das muss man schon sagen. Also da hat sie sich dann irgendwie, du sagst, auch in politische und weltliche Dinge eingeschaltet.
Ja.
Und wenn wir nach der Bibel gehen, wenn sie ja immer so gläubig sind, wie wollen sie denn jetzt queer werden, wenn ja eigentlich laut Bibel schwul verboten ist.
Eine Sünde ist.
Ja. Eine Sünde ist. Klar kann man sich anpassen. Ich sage ja, das Buch ist ja sowieso für mich überholt. Also was heute da, also was da früher stand, stimmt ja heute nicht mehr. Also ich kann meinen Sklaven auch nicht mehr auspeitschen. Ich darf mich nicht mal mehr einen Sklaven halten, aber in der Bibel war das ja alles erlaubt, nicht?
Ja, das ist schade.
Also,
ne?
Ja. Nein, also wo ich einfach sage, da muss man einfach sagen, ich kann nicht mir das Beste aus der Bibel rauspicken, was ich gerade so bräuchte, und den Rest lasse ich weg. Also entweder tun wir alles beachten oder sagen, nee, Leute, das ist einfach überholtes Buch, das ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Und es ist sowieso im Laufe der Jahrzehnte oder Jahrhunderte so viel umgeschrieben worden.
Genau, oder lasst auch die ganzen Pfarrer wieder heiraten, das ist alles heute nicht mehr zeitgemäß.
Ja.
Damals hat man halt noch viel Mist geglaubt und den Leuten viel Mist erzählen können. Aber heute ist die Welt aufgeklärter, heute ist die Bildung etwas größer und heute wissen die Leute, dass das alles nicht mehr so stimmt.
Und gerade wegen dem Heiraten. Die Evangelischen dürfen heiraten, die Katholischen dürfen nicht heiraten. Also was macht es den evangelischen Pfarrer schlechter, weil er heiraten darf? Ich habe vor Unzeiten in der Schule mal eine Diskussion mit einem Praktikant, Lehrerpraktikant gehabt, der wollte eben auch katholische Religion unterrichten. Und es ging eben um dieses Zölibat und so. Ich habe ihn dann nur verständnislos angeguckt. Ich wusste natürlich, was es ist, um Gottes Himmels Willen. Aber gesagt, warum? Man liebt doch seine Gemeinde auf eine andere Art und Weise, wie man seine Ehefrau liebt oder wie man seine Kinder liebt.
Natürlich.
Also ich liebe meine Ehefrau, mit der möchte ich auch gern Sex haben. Das will ich aber mit meinen Kindern nicht, obwohl ich sie auch liebe. Und das will ich auch nicht unbedingt mit meinen Schäflein, die in der Kirche sind. Also die Liebe äußert sich ja dann in anderen Wertigkeiten oder in anderen Dingen. Also warum sollte ein katholischer Pfarrer nicht heiraten dürfen?
Ja.
So, er hat mich dann etwas verständnislos angeguckt. Ich glaube, der ist auch nie Pfarrer geworden, weil das war nämlich, glaube ich, sein Ziel.
Ja, ich meine, das ist ja die ewige Diskussion in der katholischen Kirche, die ja immer noch brennt, weil es ja viele gibt, die es eigentlich befürworten, dass man das Zölibat aufrechterhält. Es gibt aber mindestens genauso viele Priester, die es eben nicht möchten.
Ja, ja.
Genau, aber die katholische Kirche tut sich halt schwer, sich von ihren alten Banden immer wieder loszulassen und sich in gewissen Dingen zu erneuern. Das spricht ja auch Priesterinnen als Beispiel. Das ist in der evangelischen Kirche, gibt es so viele Priesterinnen. Und in der katholischen Kirche ist es gar nicht möglich, als Frau.
Maximal bis zu dem Grad und dann ist aber fertig.
Genau.
Ja, da bist du dann Äbtissin oder so, irgendwas
so. Ja,
auch direkt in der Kirche gibt es auch Frauen, die Amt begleiten, aber ich glaube, beim Vikar ist schon fertig, das darf nur ein Mann werden. Darf, glaube ich, nur ein Mann werden. Aber sie dürfen predigen in der Kirche mittlerweile, sie dürfen auch die Kommunion austeilen, weil dann sind sie ja vom Pfarrer dazu berechtigt.
Also ist die Kirche ja eigentlich auch etwas gegen das feministische Weltbild, was wir mittlerweile auch haben, weil es ja immer eine patriarchalische...
genau, die alten weißen Männer, ne?
Genau, die alten weißen Männer. Ja, die können auch schwarz sein, die Männer.
Ist ja egal.
In der Kirche. Afrikaner dürfen ja auch.
Ja, ja.
Also
ja.
Von daher, aber das ist einfach etwas, wo ich auch sage, dass eben dieses ganze Weltbild, was die Kirche hat, ist ja überholt heutzutage.
Ja, der Pfarrer von der Friedolinskirche, der kommt, glaube ich, von Nigeria oder Uganda.
Mhm. Ja, eben, genau. Also ist ja gar kein Thema.
Aber ein ganz netter Typ, ja.
Ja.
Im Gegensatz zum Vorgänger ist der richtig freundlich.
Ja,
ja, aber eben, das ist natürlich ein großes Problem. Also ich persönlich halte von der Institution auch nicht allzu viel. Wegen mir können wir sie abschaffen, ja, also alle Religionen. Aber das wird wohl nicht passieren, nicht? Weil der Mensch braucht das, woran er glauben kann, und glaubt er halt nicht mehr an Gott, dann glaubt er, was ich vorher gesagt habe, an den menschengemachten Klimawandel oder irgendwas. Der Mensch braucht scheinbar irgendwas, was ihm von oben herunter Angst und Schrecken verbreitet. Früher war es halt die Angst, nicht in das Himmelreich kommen zu können und Demut vor Gott zu haben und gebückt vor dem Fahrer durch die Straße zu kriechen. Ne? Heute ist es halt Angst vor, weiß nicht, Russland greift uns an, die Klima wandelt sich so, dass wir alle sterben und. Es wird uns ja immer irgendwas aufgetischt, damit wir eben in Angst und Schrecken leben, denn Menschen mit Angst sind lenkbar.
Genau, das ist so, ja.
Genau, freidenkende Menschen sind eben gefährlich.
Und so war es auch schon mit der Kirche.
Deswegen ist Querdenker heute ein Schimpfwort, wobei Querdenker ja eigentlich was Tolles ist, wenn man eben nicht nur alles immer wahre Münze nimmt, sondern sich selber informiert und schlau macht. Aber das wollen die Leute heute nicht, die wollen einfach was vorgesetzt, nicht heute, schon immer, die wollen was vorgesetzt haben und dann ist das ist dann gut so, daran kann ich glauben und darauf basierend kann ich meine Ideologie und mein Weltbild
genau
steuern und aufsetzen. Naja, genau. Schau easy, muss ich nicht nachdenken.
So, bevor wir jetzt aufhören mit dem Podcast, erzähle ich noch meinen Lieblingswitz.
Ja, gerne, bitte.
Weil der passt jetzt schön zum Thema. Der Papst stirbt und kommt in den Himmel. Da klopft er an, Petrus macht ihm auf, er sagt, hallo, ich bin's, der Papst. Petrus guckt auf seiner Liste, Papst, nee, tut mir leid, habe ich nicht drauf. Er sagt, der Papst, das kann doch überhaupt nicht sein. Ich bin das Oberhaupt der katholischen Kirche. Petrus wieder, okay, Moment, Papst, Oberhaupt der katholischen Kirche. Er sagt, nee, sorry, tut mir leid, ist nicht auf meiner Liste. Und dann ist der Papst entrüstet und sagt, das kann doch nicht sein, ich bin der Stellvertreter Gottes auf Erden. Petrus ganz erschrocken sagt, oh, einen Moment. Rennt hinter zu Gott, sagt Gott, da steht einer, Papst, Oberhaupt der katholischen Kirche, dein Stellvertreter auf Erden. Gott überlegt, sagt, nee, fällt mir nichts zu ein. Sagt er, du, aber hol doch mal Jesus, der war doch mal eine Zeit lang da unten auf der Erde, vielleicht weiß der was. Naja, Jesus geht vor die Tür, redet mit dem Papst und kommt nach 5 Minuten wieder und lacht und kriegt sich gar nicht mehr ein. Und Gott sagt, ja, was ist denn jetzt los? Da sagt Jesus, das glaubst du nie. Den kleinen Fischerverein, den ich vor über 2000 Jahren gegründet habe, den gibt's immer noch. So, damit entlasse ich euch aus dem heutigen Podcast und wünsche euch allen noch viel Spaß. Tschüss.
Vergelt's Gott. Heute schmeckt der Sekt aber wieder göttlich gut, ne?
Lecker.